Unser Themenvers, wir werden ein paar Mal auf den zu sprechen kommen, 1. Korinther 13, Vers 11. Dort steht, als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Wir als Männer mögen ungern als die kleinen Jungs angesehen werden. Und daher zeigen wir gerne unser Können beim Sport, beim Basteln, beim Bauen, was uns gerade unser Hobby vielleicht ist, auch bei der Arbeit. Und so gibt es, dass wir uns gerne präsentieren und sagen wollen, okay, ja, ich kann etwas, ich bin nicht mehr der kleine Junge, der noch nichts kann. Und wir wollen jetzt als erstes uns einen Überblick geben, was beschreibt die Bibel als die geistlichen Stadien, Stufen des geistlichen Lebens. Die erste Stufe, mit der die Schrift beschreibt, dass jeder eigentlich anfängt, ist geistlich tot. In Römer 5, Vers 12 steht beschrieben, darum wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Das müssen wir verstehen. Es ist alle. Nicht nur dein Nachbar, nicht nur die Familie, nicht nur die komischen Leute bei der Arbeit, sondern wir alle haben gesündigt und es ist weitergegeben. Und so beschreibt es dann auch Epheser 2, Verse 1 bis 3. Er sagt, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt oder weiter wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Er sagte, dieser Zustand zeigt sich also darin, dass wir der Welt gefolgt sind, indem wir den Begierden unseres Fleisches folgten, den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und diese waren nicht in Übereinstimmung mit dem, was Gott wollte. Und er sagte, so waren wir Kinder des Zornes, so war Gottes Zorn auf uns. Vielleicht kann man es ein bisschen markant so nennen. Geistlich Tote sind wie Tiere, Sklaven der Begierde. Sind gefangen, weil wir keine andere Möglichkeit haben, als diesem zu folgen. Okay? Und bei Tieren machen wir nicht den Vorwurf, wenn ein Gepard, eine Antilope jagt, dann ist das für die ganz natürlich und das ist, was in ihnen drin ist. Aber Gott hat für uns als Menschen, die er in seinem Ebenbild geschaffen hat, sagt er, ich gebe euch Anweisungen, wie ich erwarte, dass ihr in meinem Ebenbild dann auch lebt und handelt. Und eben nicht einfach allen Begierden nachzugehen, wie wir in Epheser 2 gesehen haben. So wandelt der Mensch ohne Gott. Und dann sind wir nicht viel anders als die Tiere. Aber Gott hat gesagt, wir sind nicht einfach Tiere. Der Unterschied ist, wir sind in seinem Ebenbild gemacht. Aber wenn wir also den Instinkten folgen, bleiben wir geistlich tot. Und das ist, was es auch an Erziehung, das ist, was es an Reife so schwierig macht. Weißt du, die Tiere, die haben diese Instinkte in sich. Und eigentlich alles, was die Eltern den Kindern gegenüber beibringen, ist, dass sie ihre Instinkte weiter schärfen. Dass sie, wo sie sowieso schon laufen können, noch schneller laufen. Wo sie sowieso schon schwimmen können, schneller und besser schwimmen. Wie sie dann die anderen Tiere packen oder welche Pflanzen jetzt gut zur Nahrung sind und welche sie vielleicht eher vermeiden sollten. Okay? Aber es ist in Übereinstimmung mit ihren Trieben. Aber was so schwierig bei uns Menschen ist, ist, dass Gott sagt, ich weiß, ihr habt auch diese Triebe in euch, die sagen, ich will für mich, ich will so leben, wie ich möchte. Und Gott sagt, aber ein reifes Leben, ein gottgefälliges Leben, ist eben nicht all diesem nachzugeben, sondern nach seinem Wort uns richten zu lassen. Und dieses Fleisch, diese Begierden können auch nicht reformiert werden. In Römer 7, Vers 18 steht, Und ich weiß, schreibt Paulus, dass in mir, dass es in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist bei mir schon vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. So, es reicht nicht zu sagen, ja, ich habe erkannt, das war nicht so gut und jetzt strenge ich mich mehr an. Sondern genau aus dem Grund benutzt die Schrift das Bild von, wir sind geistlich tot. Wie sehr hat sich der Tote im Sarg zuletzt angestrengt? Oh, das liegt mir nicht mehr so bequem, ich will nicht mehr umdrehen. Oh, das geht nicht, das ist nicht möglich. Okay? Und so beschreibt die Schrift eben dieses als Sklave, wie wir eben in unserer Zusammenfassung schon gesehen haben, aber auch in Galater 4, Vers 3 steht, so waren auch wir, als wir Unmündige waren, unter die Elemente der Welt versklavt. Wir waren darin gefangen, wir mussten quasi danach handeln. Mit anderen Worten, die Sünde hatte uns fest im Griff, deswegen auch das Bild mit der Schlange dort. Und wir konnten uns nicht daraus selber befreien. Wir brauchten Hilfe von draußen. Aber wie in diesen letzten Versen schon deutlich wird, wenn du schaust, er sagte, so waren auch wir. Hey, anscheinend gibt es doch einen Ausweg. Ja, und das ist gerade unsere Botschaft als Christen. Das ist die biblische Botschaft, nämlich, dass Gott, den der Sünde nicht kannte, Jesus Christus, für uns zur Sünde gemacht hat, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Okay? Gott hat gesehen, wie wir darin gefangen waren. Und ich mag dieses Bild, was wir eben hatten mit der Schlange. Weil diese Schlange, wenn sie das erste Mal in der Bibel auftaucht, steht für den Satan. Ja? Und er hat uns dann quasi umschlungen, er hatte uns fest im Griff. Aber jetzt sagt er hat uns frei gemacht. Er hat uns frei gemacht von der Macht der Sünde, hat die Schlange abgenommen, hat die Schlange besiegt, den Satan besiegt, Christus. Und er ist für unsere Sünden gestorben, Gott konnte uns vergeben und hat uns dann befähigt, dass wir anders leben können. Du musst nicht mehr den Trieben nachgeben. Du musst nicht mehr einfach machen, was alle anderen machen. Du musst nicht einfach für dich selbst leben. Du musst dir die Bilder nicht anschauen. Du musst nicht ausflippen. Du musst dich nicht mehr unter Kontrolle haben können. Es geht anders. Wenn du es noch nicht erlebt hast, kannst du nicht wachsen. Deswegen mussten wir dieses hier als Einleitung machen. Und vielleicht bist du einfach mitgekommen mit jemandem. Jemand hat dich eingeladen, mitzukommen zu diesem Männertag. Dies ist das Evangelium. Dies ist die frohe Botschaft. Jesus Christus kann dich befreien von egal, was vorher war. Viele dieser Verse, auch dieser hier, waren von Paulus. Paulus war vorher ein Mörder, war vorher ein Verfolger der Christen. Und hat gesagt, ich habe bei ihm diese Veränderung bewirkt. Als Vorbild, damit keiner sagen kann, das geht bei mir nicht. Sondern damit wir alle daraus lernen, egal, wirklich egal. Du sagst, du kennst nicht meine Geschichte. Stimmt. Aber Gott kennt sie. Und er sagt, er hat alles bereinigt, er ist für alle gestorben, damit jeder, der an ihn glaubt, dieses neue Leben haben kann. Okay. Da fangen wir alle an, geistlich tot. Aber Gott tut dieses Wunder der Neugeburt und dann kommen wir zu der zweiten Stufe, nämlich die Neugeborenen. Das sind diejenigen, bei denen eben Gott das Wunder der Neugeburt bewirkt hat. In einer sehr bekannten Passage in Johannes 3, wo Jesus mit Nikodemus spricht, da sagt er zu ihm in Verse 6 und 7, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Das ist doch auch ganz logisch. Aus jedem Wesen kommt immer nur das Gleiche. Ich habe 7 Kinder. Wir haben immer ein fleischliches, ein körperliches Wesen als Kind bekommen. Noch nie ein Geisteswesen. Meine Frau hat das manchmal geliebt, das wäre vermutlich weniger schmerzhaft gewesen. Ja, aber es kam immer ein Mensch raus. Bei der Geburt unseres ersten Kindes hat die Hebamme gefragt, wissen Sie, was es wird? Und meine Frau meinte, naja, ein Affe wird es nicht. Ja? Nicht, dass die sich nicht manchmal vielleicht ähnlich benehmen, aber ja, von der physischen Struktur, es wird ein Kind. Junge oder Mädchen war natürlich die Frage. Aber ja, zu verstehen, was Fleisch ist, wird Fleisch. Er sagte, aber was wir brauchen, ist nicht nur diese Existenz, dieses körperliche Leben, sondern Gott hat uns geschaffen mit einem immateriellen Teil. Das kannst du ganz leicht testen. Wenn du jemanden hättest, der mit dir vom Aussehen absolut identisch wäre, eineiige Zwillinge, okay, und wenn du Zwillinge hast, dann sagst du mal, ja, wir sind trotzdem nicht ganz gleich. Okay, aber wir sagen mal, die sind wirklich körperlich komplett gleich. Okay. Aber das bist immer noch nicht du. Okay. Was ist der Unterschied? Es ist nicht das Aussehen, es ist nicht die Erziehung, es ist nicht das Umfeld, es ist, was in uns drin ist. Okay? Genauso, wenn jemand gestorben ist. Du siehst sie und du sagst, naja, die sehen noch so aus, wie bevor sie gestorben sind. Besonders, wenn es kurz danach ist. Aber etwas fehlt. Die reagieren nicht mehr. Das ist der Geist. Das ist der immaterielle Teil. Und er sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Ihr braucht dieses geistliche Leben. Das ist, wozu Gott uns konzipiert hat. Er wollte nicht, dass wir einfach nur für die Dinge leben. Einfach nur essen, trinken, schlafen und morgen sterben wir. Oder ein paar Jahre. Ja? Und er sagte, da ist mehr. Ich habe euch zur Gemeinschaft mit mir geschaffen. Ich habe euch in meinem Ebenbild geschaffen. Das ist, wo wir dann auch den Sinn und den Zweck des Lebens finden. Aber bei diesen Neugeborenen, ja, sie haben jetzt dieses neue Leben. Sie haben jetzt geistliches Leben. Und für sie, nach 1. Petrus 2, Verse 2 und 3, ist es wichtig, dass sie begierig sind nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachse zur Rettung, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Für sie ist wichtig, dass sie das Wort bekommen, dass sie eben jetzt auch geistliche Nahrung kriegen. So wie wenn jemand körperlich neugeboren ist, Nahrung braucht, so eben auch wenn jemand geistlich geboren ist, dass er eben geistliche Nahrung benötigt. Und ich finde es bemerkenswert, dieser Ausdruck wie neugeborene Kinder, das ist der gleiche Ausdruck, der in 1. Timotheus 3, Vers 15 gebraucht wird, wo es über Timotheus sagt, wie du von Kindheit an, das ist das Wort, von Kindheit an die Schriften kennst, die dich weise machen zur Errettung. Ja? Der gleiche Ausdruck, das heißt, von Geburt an, von Neugeborenem an, wir können die Schriften kennen, wir sollen sie weitergeben. Nicht warten, bis sie erwachsen sind, sondern fange früh an. Auf der anderen Seite ist für Neugeborene eben charakteristisch, dass sie noch nicht reif sind. Sie sind zwar süß, aber durch und durch selbstsüchtig. Ich meine, ich hatte schon erzählt, ich habe ein bisschen was an Erfahrung mit Kindern. Okay? Und alle von meinen, vielleicht sind deine anders, wenn du Kinder hast, okay? Aber alle von meinen, die haben nicht gesagt, ach, meine Mama hat erst so kurz geschlafen, ich warte mal bis um 7, bis ich sie wecke und dann frage ich einmal freundlich und sage, guten Morgen Mama, wäre es dir recht, wenn du mir jetzt ein bisschen Frühstück geben könntest? Keins von denen hat das gemacht. Was machen sie? Jetzt! Ja, ich will es sofort. Das ist charakteristisch. Und für kleine Kinder, das ist in Ordnung, das ist, wie sie sich ausdrücken können und bei Babys zu erwarten. Aber etwas muss sich ändern, oder? Paulus sagt zu den Korinthern, ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen. Und das ist nicht, als ich das erste Mal das Evangelium zu euch gepredigt habe, sondern nachdem ich schon 1,5 Jahre bei euch gewesen bin, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen, gleiche Wort, als zu Babys in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen, ihr könnt es immer noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Und hier siehst du auch die Verbindung. Und ich kann sagen, naja, du sagst ja, okay, geistlich tot, neugeboren. Aber was ist mit Leuten, die, was eben als fleischlich bezeichnet wird, die vielleicht schon länger im Glauben sind? Er tut die hier zusammen und sagt, wer rein einfach für sich lebt, was kriege ich seine irdischen Ziele lebt? Er sagt, der ist genauso wie ein Baby. Ja, und das sieht dann doch wirklich ein bisschen peinlich aus, oder? Ja, würdest du hier damit rumlaufen? Ich glaube, keiner von euch hat seine Babyflasche mitgebracht heute. Naja, beim Mittagessen, das ist mir alles so ein bisschen zu feste Speise. Ich habe meinen Brei mit, ja, ich habe mein Milchfläschchen mit. Gott sagt, okay, dann geistlich, dann sollen wir eben auch nicht Babys bleiben. Und so in unserem Vers, den wir am Anfang hatten, ja, als ich ein Kind war, dachte ich wie ein Kind, redete ich wie ein Kind, urteilte wie ein Kind, aber als ich ein Mann wurde, tat ich dieses weg. Vielleicht auch nochmal ein bisschen markant ausgedrückt. Neugeborene denken nur an sich und fragen, was bringt das für mich? Ich habe eben schon geschildert, das ist bei Neugeborenen, wenn jemand gerade erst zum Glauben gekommen ist, das ist normal. Aber es soll nicht so bleiben. Und so soll es nicht bei uns bleiben. Immer dieses, was bringt mir das? Ja, was habe ich davon? Und wenn es mir nichts bringt, dann brauche ich das auch nicht. So kommen wir zur nächsten Stufe. Dritte Stufe, der Jünger. Hierzu muss man nicht ein gewisses Alter oder eine gewisse geistliche Stufe erreicht haben. Jesus berief seine Jünger, als sie noch relativ wenig verstanden haben. Als Beispiel Markus 2, da ruft er Levi, den Sohn des Alpheus, der am Zollhaus saß. Und er spricht zu ihm, folge mir nach. Stand auf und folgte ihm nach. Ja, so Jesus beruft ihn, wo er noch gar nicht errettet war. Okay? Aber er will ihn dann zum Jünger machen. Das heißt, man kann dort schon anfangen, aber es soll eben dieses Wachstum sein. Und was Jesus dann seinen Jüngern sagte, im nächsten Kapitel in Markus 3, Vers 14, stieg er auf den Berg, ruft zu sich, die er wollte, und sie kamen zu ihm, und er berief 12, wozu? Damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende zu predigen. Das Erste, was ein Jünger braucht, ist, dass wir Zeit mit Jesus verbringen. Dass wir ihn kennenlernen, dass wir Gott kennenlernen, dass wir verstehen, wie er denkt, wie er handelt, was er getan hat. Deswegen haben wir gleich 4 Berichte davon in den Schriften. Dann sagst du, naja gut, aber was waren die Jünger damals? Das waren dann die Apostel, das waren die 12. Wie sieht es heute aus? Und ich glaube, die meisten von euch kennen den Missionsbefehl, Matthäus 28, oder? Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Gleicher Ausdruck. Okay? Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Okay? Und er sagt, das ist immer noch der Auftrag, Jüngern zu machen. Und nebenbei, wir haben das am Mittwoch hier in der Bibelstunde besprochen, wenn er hier sagt, lehrt sie, alles zu bewahren. Okay? Das ist Teil dessen. Und dieses Bewahren ist nicht, ich gebe denen ein Buch oder ein Arbeitsheft oder Blätter oder meine Predigtnotizen oder Aufzeichnungen von den letzten 5 Jahren und sage, hier hast du alles. Das ist nicht Bewahren. Bewahren ist nicht, ich habe das irgendwo im Schrank stehen. Bewahren ist, es zu tun, es umzusetzen. Okay? Hier ist seine Aufforderung. Ein Jünger verbringt Zeit mit Jesus. Er ist bei ihm, dass sie bei ihm seien. Und dann lehrt er ihn, all das zu tun, all das umzusetzen, was Jesus geboten hat. Wie hat Jesus das gemacht? Wie ist er mit den Jüngern umgegangen? Er war bei ihnen. Er hat es vorgemacht. Er hat gezeigt, was es heißt, dem Herrn zu vertrauen, als sie dort im Boot waren. Wie haben die Jünger reagiert? Sturm, oh nein, wir gehen unter. Was macht Jesus? Alles ruhig. Was? Müsst ihr mich jetzt schon wecken? Okay, bin ein bisschen nass geworden hier von dem ganzen Wasser, das rübergeschwappt ist. Ganz ruhig. Ich rede mit dem Vater, ich sage den Wellen mal, beruhigt euch, alles in Ordnung. Hab alles unter Kontrolle. Okay? Und sie haben von ihm gelernt. Hey, was ist das für einer? Der hat Kontrolle selbst über Wellen und Wind. So lernen wir zu vertrauen. Natürlich, du kannst eine Predigt darüber halten und sagen, wir müssen dem Herrn mehr vertrauen. Ja? Und vielleicht hörst du aus deiner Gemeinde, je nachdem, wie sie reagieren oder auch nicht reagieren, leuchten, Amen, stimmt. Okay, aber sehen Sie, können Sie das umsetzen? Sagen, hey, am Montag kriege ich diesen Brief vom Arbeitgeber und der gefällt mir nicht. War ich beim Arzt und kann ich dann auch sagen, weißt du was, ich weiß, der Herr hat alles unter Kontrolle. Oder sind es nur Formeln? Sind es nur die richtigen Worte, die ich gelernt habe? Sagt, ein Jünger lernt von seinem Herrn, lernt von Jesus. Und das Ziel eines jeden Jüngers ist, dass er dem Meister gleich wird, hat Jesus gelehrt. Oder hier noch ein weiteres Ziel in Kolosser 1, Verse 9 und 10. Die Kolosser hat Paulus persönlich nie kennengelernt, aber er schreibt an sie diesen Brief und sagt, deshalb hören wir auch nicht auf, von dem Tag an, da es wir gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Hier ist, was er sagt, was das Ziel für die Jünger ist. Er sagt, ich bete für euch einmal, ja, dass ihr die Erkenntnis seines Willens habt, dass ihr die Weisheit und das geistliche Verständnis habt, aber sagt, das alles hat einen Zweck. Das ist, wir sind nicht nur dazu da, um den Kopf zu füllen, um Informationen weiterzugeben, damit wir in irgendeinem Bibelquiz dann besser abschneiden als vor 2 Jahren, sondern um des Herrn würdig zu wandeln nach dem Wohlgefallen, Frucht bringt in jedem guten Werk und weiter wachse. Das ist, was in einem Jünger erreicht werden soll. Das ist Gottes Ziel damit. Oder wieder, ich habe einfach versucht, ein paar Ausdrücke zu finden, um zu sagen, das bleibt irgendwie hängen. Weil wenn, für mich, wenn das irgendwie so lange Sätze sind, dann vergesse ich sowieso. Deswegen muss ich immer wieder auf die Notizen schauen. Aber diese bleiben hängen. Ein Jünger kann man daran sehen, er will stets mit Jesus gehen. Kann man das bei dir sehen? Einer meiner Lieblingsabschnitte in Apostelgeschichte 11, in der Gemeinde in Antiochia, da wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Wer hat sie dort gelehrt? Das waren Barnabas und Paulus. Sie haben sie aber nicht Barnabasianer und Paulianer genannt, sondern Christen. Offensichtlich haben sie so über Christus gelehrt, dass die Leute gesagt haben, das kann ich an diesen Menschen erkennen, dass sie ihm folgen wollen, dass sie über ihn reden, dass sie ihm nachfolgen wollen, dass sie seine Weisheit haben wollen, dass sie so leben wollen wie er. Und so erkennt man eben einen Jünger Jesu. Aber unsere Jüngerschaft, auch unsere Reife in der Jüngerschaft, ist immer noch nicht der Endzweck, sondern ein Mittel zum Zweck. Gottes Ziel und Erwartung ist, dass sich dieser Kreislauf fortsetzt. Und deswegen noch eine vierte Stufe, nämlich die des Lehrers. Nun, in gewisser Weise bleiben wir immer jünger. Auf Erden werden wir nicht vollkommen. Und selbst Paulus schreibt es, und ich werde das ein bisschen kürzen, aber viele von euch kennen diesen Vers, er steht auch dort, dass Paulus sagt, ich habe immer noch nicht das Ziel erreicht. Ich bin noch nicht vollkommen. Und dennoch gibt uns die Schrift auch die Erwartung, dass wir durch Übung reif werden. In Hebräer 5, ab Vers 12 steht, während ihr der Zeit nach, was? Lehrer sein solltet. Das war die Erwartung. Diese Geschwister, ihr solltet Lehrer sein. Habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind? Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben. Das hatten wir schon mal, oder? Ihr seid wieder zurückgegangen zum Babystatus. Und nicht feste Speise, denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede unkundig. Er ist ein Unmündiger, wie das Wort für Baby. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Okay, jemanden kann man dort sehen. Er sagte, okay, von einem Jünger erwarte ich, dass er zu einem Jüngermacher wird. Das Ziel ist nicht, dass jemand dort am Ende steht und sagt, ich bin reif und ich habe jetzt irgendwelche Frucht an mir und damit ist doch alles prima. Sondern er möchte, dass dieser Kreislauf weitergeht. Dass das, was du gelernt hast, du auch anderen weitergeben kannst. Nun, das muss nicht sein, dass jeder ein Prediger wird. Dass man das von vorne vermittelt. Aber dass du es hier in deiner Familie weitergeben kannst, in deinem Freundeskreis weitergeben kannst, in deiner Schule weitergeben kannst, in deiner Ausbildung weitergeben kannst, wo auch immer du bist. Also, und das sagt es auch in 2. Timotheus 2, Vers 2. Ja? was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Ja, so, gib es weiter, lerne es, nimm es in dir auf. Aber nicht mit dem Ziel, dass einfach nur ich angefüllt werde und dass es mir gut tut, sondern dass Gott mich gebrauchen kann. Ich vergleiche das manchmal, dass Gott uns wie ein Kanal haben möchte. Das ist die richtige Balance, dass aus seiner reinen Quelle das Wasser zu uns kommt. Und das Ziel eines Kanals ist oder eines Rohres ist, das möglichst unverfälscht, unverändert weiterzuleiten. Wenn wir es nur in uns aufsaugen, dann werden wir wie so ein Stausee, immer größer, immer größer, immer größer, und irgendwann entweder sprengt es den Damm, ja, oder es dreht sich um, es fängt an Algenbewuchs und fängt an zu stinken. Das ist nicht, wie Gott es beabsichtigt hat. Andersherum, wenn wir immer tun und immer geben und uns voll einsetzen, aber uns nicht die Zeit nehmen, auch von Gott zu lernen, dann sind wir irgendwann leer. Man sagt, nee, ein Gesunder sieht so aus. Ich empfange von dem Herrn, ich lerne von ihm, ich verbringe Zeit mit ihm, ich bin in der Gemeinschaft, ich lese sein Wort, ich höre Gottes Wort. Aber dann auch, ich nehme das nicht nur und gieße das in mich rein, sondern ich gebe das dann auch weiter. Vielleicht in meinen Worten, vielleicht jemanden, der nicht dabei war, der das nicht gehört hat. Vielleicht in angewandter Form, mein Arbeitskollegen, der vielleicht gar nicht gläubig ist. Nun, wenn es hier sagt, er hat die Erwartung, dass wir Lehrer sind, wir sollen vorsichtig sein. Jakobus 3, Vers 1, wart, werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass ihr ein schweres Urteil empfangen werdet. Also nicht zu schnell sagen, okay, das habe ich schon mal gehört, jetzt bin ich auch Lehrer. Wir haben dann eine Verantwortung, dass wir das, was wir gelernt haben, eben auch getreu von Gottes Maßstab weitergeben können. Und wieder so, ich habe noch nach einer Ausdrucksform gesucht für einen Lehrer, vielleicht kann man es so nennen. Achso, Entschuldigung. Ein Lehrer zeigt es an dem guten Wandel seiner Werke in Sanftmut der Weisheit. Jakobus 3, dieses hier meinte ich. Ein Lehrer gibt sein Wissen weiter und ist für andere der Wegbereiter. Ich habe mehrere Jahre als Trainer gearbeitet. Und dabei ist mir als Trainer was wichtig geworden. Der Unterschied zwischen einem Trainer und einem Spieler ist nicht unbedingt, wie gut er es kann. Der Unterschied zwischen einem Trainer und einem Spieler ist, dass der Trainer andere anleitet. Es geht ihm nicht mehr so darum, seine Leistung zu präsentieren, sondern anderen zu helfen. Okay? Du kennst vielleicht ein paar Trainer, die wollen dann immer zeigen, wie gut sie sind. Aber was passiert mit dem Schüler? Der lernt nicht viel. Bis der Trainer sich zurücknimmt und sagt, du machst das. Okay? Und Gott möchte, dass wir Jünger sind, da sind wir in diesem Schülerstatus, dass wir lernen von ihm, dass wir bei ihm sein, aber auch, dass er sie dann aussenden kann, um das weiterzugeben. Und dann eben auch in andere zu investieren, dass sie auch so wachsen können. Das ist das Ziel dabei. Jetzt bleiben noch zwei Fragen. Erstens, wo bist du? In welchem Stadium? Hast du geistliches Leben? Bist du neugeboren? Bist du im Prozess des Jüngermachens? Das war die Frage am Anfang, wo ich glaube, mehr als die Hälfte gesagt hat, ich sehe mich irgendwie als auf dem Weg, ich bin beim Lernen. Ja? Und dann die nächste Frage ist, wie komme ich jetzt weiter, von wo wir sind? Und das ist vermutlich für alle von uns unterschiedlich. Weißt, wir haben einige Prediger hier, die schon jahrelang mit dem Herrn wandeln und das auch versuchen weiterzugeben. Andere, die vielleicht noch nicht so lange selber im Glauben sind. Aber die Frage für uns ist ja, wie komme ich noch weiter? Das wollen wir gleich im zweiten Vortrag machen.